Herzlich willkommen bei Menschen führen Unternehmen, euren Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. Wir sind eure Hosts Sanas von Elsner und Claudia Schmidt. Wir haben heute mal wieder einen Gast für euch, und zwar ist Nora Dietrich bei uns im Podcast. Nora ist Psychotherapeutin, Organisationsberaterin, LinkedIn Top Voice, seit neuestem Buchautorin und ganz vor allem die Expertin für mentale Gesundheit. Mit Nora sprechen wir heute darüber, was mentale Gesundheit eigentlich alles umfasst. Das ist nämlich weit mehr als nur nicht krank sein, sondern es geht auch darum, wie wir in unserer Kraft stehen und mit Energie und Zuversicht Themen vorantreiben können. Nora erklärt uns, was Führungskräfte dafür tun können, damit es ihren Mitarbeitenden im Job gut geht und sie sich entfalten können. Sie erklärt uns aber auch, was Führungskräfte tun können, um dabei auch auf sich selbst zu achten. Für mentale Gesundheit sind aber natürlich nicht nur die Führungskräfte relevant, sondern wir sprechen auch darüber, was Kolleginnen und Kollegen untereinander tun können, um die Teamgesundheit und die Zusammenarbeit zu fördern. Das Schöne an unserem Gespräch mit Nora ist, sie gibt uns nicht nur spannende Insights, sondern vor allem auch ganz viele praktische Tipps, mit denen wir alle im Grunde genau jetzt anfangen können, ins Machen zu kommen und auf uns zu achten. Herzlich willkommen beim Podcast Menschen führen Unternehmen, euren Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. Wir sind eure Hosts Sanas und Claudia und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Hallo liebe Nora, wie schön, dass du zu uns gefunden hast. Ich folge dir ja schon ein bisschen länger und ich finde deine Themen ja auch ganz, ganz besonders spannend bei Mental Health. Das ist auch ein Thema, was mich natürlich als Coach interessiert. Und ich bin auf dich aufmerksam geworden für unseren Podcast, den wir jetzt seit einem Jahr circa jetzt schon machen, weil du ein Buch quasi dazu geschrieben hattest und ich dachte, Mensch, das kommt ja bald und das könnte ja was ganz Spannendes sein. Und ich finde auch an sich hast du irgendwie so eine positive Energie und Ausstrahlung und so weiter und deswegen haben wir gedacht, laden wir dich doch mal gerne dazu ein und dann sprechen wir doch über das neue schöne Buch. Da geht es auch um Mental Health.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, mit euch heute ein bisschen einzutauchen.
Sehr, sehr gerne. Magst du dich denn einfach vielleicht so ein bisschen vorstellen für alte Zuhörer, die vielleicht dich noch nicht so gut kennen, einfach ein bisschen? Und dann steigen wir auch gleich ziemlich schnell im Thema Mental Health an.
Ja, super gern. Ja, ich bin Nora Dietrich. Ich bin eigentlich in der Psychotherapie zu Hause. Das heißt, 2018 habe ich die Approbation als Verhaltenstherapeutin beendet und habe mich dann aber auch ziemlich schnell dafür entschieden, mehr zu sein als Psychotherapeutin allein im 1:1, sondern habe dann irgendwann so diese Neugierde für Gruppenformate entdeckt, für Selbstlernreisen zu gestalten entdeckt und habe angefangen, eine Passion zu entwickeln für das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, das heißt an einem spezifischen Ort, der unser Leben sehr prägt, weil wir alle circa 80.000 Stunden unseres Lebens dort verbringen und ich mir die Frage gestellt habe, okay, wie können wir denn Arbeit so gestalten, dass sie nicht nur bestmöglich ist, sondern dabei auch noch gesund und dass wir nicht nur gut mit anderen arbeiten, sondern vielleicht sogar gerne. Und damit beschäftige ich mich heute. Das heißt, viel mit mentaler Gesundheit in Teams, in Führungspositionen, aber auch, was natürlich jeder von uns für sich tun kann. Und parallel bin ich Mama von einem 2,5-Jährigen. Das heißt, alles, was ich sonst für meine mentale Gesundheit tue, ist gerade so aus dem Fenster. aber das ist eine total schöne Lernreise und auch etwas, was ich ja versuche zu thematisieren, also geht Kind und Karriere, kann man Teilzeitunternehmerin sein, so wie ich es bin und was sind die Hürden und auch die Chancen, all das sind Themen, die mich tagtäglich begleiten.
Nora, ich muss da mal direkt einsteigen, ja, also weil ich habe mich gerade, wenn du das so erzählt hast, gedacht, eigentlich weiß ich ganz genau, was mentale Gesundheit ist und dann habe ich wieder gedacht, wo hört es eigentlich auf und wo fängt es an? Also, weil ich könnte ja auch sagen, wenn ich zufrieden bin, ist das auch schon mentale Gesundheit oder bin ich mental gesund, wenn mich nichts stört? Also, oder spreche ich, wenn ich keine Krankheit habe von mentaler Gesundheit? Also, worauf guckst du da?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, denn für viele, viele Jahre galt mentale Gesundheit als die Abwesenheit von psychischer Erkrankung. Das heißt, es gab so ein binäres System, schwarz oder weiß, gesund oder krank. Und heute wissen wir, dass das überhaupt nicht der menschlichen Realität entspricht, sondern dass mentale Gesundheit vielmehr eine Art Spektrum ist von ich bin in der Krise, vielleicht auch psychisch erkrankt, hin zu flourishing, ne, so nennen wir das. Also dieses Gefühl von aufblühen, über sich hinauswachsen, Ressourcen haben, Mut haben vielleicht auch, Themen anzugehen, wo wir noch nicht alles können. Es bedeutet aber auch, fähig zu sein, Beziehungen neu aufzubauen, zu pflegen, das heißt zu halten und dass wir morgens aufwachen und erstmal primär denken, ich bin ein guter Mensch, die Welt ist ein guter Ort und ich kann hier etwas mitgestalten. Also Flourishing ist so viel mehr als einfach nicht krank zu sein. Und tatsächlich zeigt die Realität, dass nur ganz, ganz wenige von uns in diesem Stadium vom Flourishing tatsächlich tagtäglich sind. Also ungefähr 17% sind zu jedem Zeitpunkt in diesem, sagen wir mal, grünen Teil des Spektrums. Und der Großteil von uns ist irgendwo zwischen gelb, orange oder sogar rot auf diesem Spektrum unterwegs. Das heißt, der Großteil ist eher, was wir moderat gesund nennen würden oder im Bereich Languishing. Das heißt, wir sind nicht unglücklich, aber so richtig glücklich sind wir auch nicht. Wir sind nicht komplett ausgebrannt, aber so leicht angebrannt an den Rändern. Also so, man merkt, die Belastung ist da, die Erschöpfung ist da. Wir haben vielleicht nicht mehr all die kreative Energie, um unseren Hobbys zu folgen oder Dinge irgendwie anzuschieben. Aber wir kommen so ganz gut durch den Tag. Und da sind tatsächlich die meisten von uns. Und viel wichtiger ist das, dass das natürlich nicht ein fester Zustand ist, den ich irgendwann erreiche und dann bleibe ich da, sondern das bewegt sich. Manchmal von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag, von Lebensphase zu Lebensphase. Und dafür brauchen wir mehr Sprache. Also Selbstreflexion, wo stehe ich wirklich auf dem Spektrum? Und was brauche ich, um vielleicht einen kleinen Schritt nach oben zu wandern, ohne die Erwartung zu haben, jetzt ständig glücklich im Regen zu tanzen und zu denken, ich liebe das Leben. Denn das, auch das ist einfach nicht realistisch.
Sehr schönes Thema, was du gerade gesagt hast, nämlich das kenne ich ja auch von mir. Es kann ja manchmal sein, dass ich meinen Tag irgendwie mit dem sogenannten falschen Fuß irgendwie starte. Spannenderweise war das heute Sonntag. Das passt gerade sehr gut zum Thema. Da bin ich irgendwie aufgestanden und dachte so, oh, am liebsten würde ich irgendwie nur kuscheln. Und dann bin ich irgendwie ans Bett von meiner Tochter. Und dann haben wir wirklich tatsächlich gekuschelt. Aber irgendwann haben wir auf die Uhr geguckt, so okay, wir können nicht länger kuscheln. Wir müssen das jetzt hier unterbrechen. Aber die Stimmung war eher so, warum gehen wir nicht einfach wieder ins Bett und ziehen die Decke über den Kopf? Und spannend, dass du gesagt hast, das bleibt ja auch nicht den ganzen Tag so. Und das ist auch so. Und dann habe ich gerade vorhin Claudia gesagt, ich habe gerade ein Coaching gehabt. Das war total herzerwärmend, wie eine schöne warme Dusche. Und weil das jetzt das zweite Mal war, dass wir das irgendwie zusammen gemacht hatten, das war die zweite Reise. Und bei ihr ist binnen von wenigen Wochen auf einmal so viel Knoten irgendwie gleichzeitig geplatzt, dass ich das Gefühl habe, so wow, das war wie so ein Riesengeschenk. Ja, also es ändert sich. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, deswegen diese Geschichte vorab, ab wann sollte ich mir Gedanken machen, dass ich mental nicht mehr gesund bin? Wie gibt es da eine Zahl oder so Prozente, wo man sagen kann, wenn das, keine Ahnung, so und so viel von so vielen Tagen passiert, dann sollte ich vielleicht doch nochmal jemand anderen draufschauen, anstatt nur darauf zu hoffen, dass der Tag jetzt besser wird.
Super wichtig. Also ich glaube, in der Diagnostik sprechen wir immer von den letzten 2 Wochen. Also wenn Symptome für mindestens 2 Wochen täglich auftreten und am ehesten auch noch am meisten, also die meiste Zeit des Tages, dann ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, um zu sagen, okay, da scheint sich etwas in mein System festgesetzt zu haben, was ich mir angucken muss. Also sei es eine Niedergeschlagenheit, sei es Schuldgefühle, sei es ich komme nicht aus dem Bett, also ich bin so antriebslos, wie es jetzt typische Symptome zum Beispiel für eine depressive Episode wären, dann ist es total wichtig, mal rückwärts zu gucken. Generell gilt, sobald du den Gedanken hast, könnte ich Hilfe gebrauchen, ist es im Zweifel schon zu spät, also dann ist es wahrscheinlich längst so weit, dass es gut wäre, mal mit jemandem zu sprechen, in so eine Resonanz zu gehen, zu sagen, ist das noch normal? Ne? Was passiert gerade in meinem Leben, was vielleicht auch dazu führt, dass es mir so geht? Denn ja, häufig muss das nicht immer sofort die Psychotherapeutin sein. Das kann auch ein Coach sein. Das kann auch erstmal jemand sein, dem wir uns anvertrauen können, der vielleicht damit selber Erfahrungen hat. Aber nicht davor zurückzuscheuen, um Hilfe zu bitten und mal so eine Außenperspektive zu bekommen, ist ganz, ganz wichtig, wenn es um unsere mentale Gesundheit geht. Und ich glaube, sich selbst zu fragen, also bin ich wirklich so in meiner Kraft? Habe ich das Gefühl, dass ich die Person bin, die ich eigentlich gerne wäre? Zum Beispiel in meinem Fall geduldig mit meinem Kind, dass ich Lust habe aufs Spielen, dass ich mich freue, meine Freundinnen zu sehen, statt das nur noch als To-Do auf meiner Liste abzuhaken. So sollte man sein als gute Freundin, aber eigentlich ist es für mich ein weiterer Stressfaktor. Also fühlt sich das Leben so an, wie ich es mir vorstelle oder eigentlich nicht? Und ich glaube, da, spätestens da können wir schon intervenieren. Das Problem ist eben, dass für die meisten von uns das so normal ist. Wisst ihr, also so ein hohes Maß an Grundanspannung, nicht so gut zu schlafen, eben mir häufiger Sorgen zu machen, in Selbstzweifeln zu ertrinken, dass das irgendwie schon so wir sind, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass das vielleicht eine Symptomsprache ist, die man auflösen könnte, ne? Diese Knoten, die man zum Platzen bringen könnte. Aber das nehmen wir häufig nicht wahr, auch weil es alle anderen auch so machen. Wir sind halt in einer Gesellschaft groß geworden, die einfach immer weitermacht, durchzieht, ne? Also wo Anhalten eigentlich keine Option ist, obwohl wir vielleicht unsere roten Linien sehen, also die Momente, wo der Körper sagt, sondern es ist Zeit anzuhalten und wir trotzdem drüber brettern, weil wir so viel zu tun haben oder ne, auf uns Leute an uns dranhängen in irgendeiner Form, also diese ganzen Sätze, die wir so haben, warum wir nicht erlaubt sind, für uns zu sorgen. Mhm.
Ja, jetzt hast du mich gerade so ein bisschen ertappt, ne? Weil mein erster Gedanke war, naja, ist so ein bisschen normal, wir haben alle so viel zu tun und die Zeiten sind so hektisch. Also ich würde mich jetzt schon als mental gesund empfinden, ja, meine Wahrnehmung. Ja. Aber nichtsdestotrotz denke ich auch mal wieder richtig schön ausschlafen, wäre auch nicht verkehrt. Ja. Aber ich würde gerne auch noch mal die Brücke schlagen ins Berufsleben. Ja, und also ich meine eigentlich, ich bin gerade unentschieden, welchen Aspekt ich weiterverfolge, weil Depression im Berufsleben ist ja durchaus auch relevant und also mir begegnen auch zunehmend Fälle, muss ich sagen, wo halt im Team Kolleginnen, Kollegen Depression haben, nicht da sind. Das ist dann ja schon mal, ich sag mal, so ein klarer Krankzustand, wo ich natürlich gucken muss als Führungskraft, als Team, als Unternehmen, wie gehe ich damit um? So, das, ich würde schon mal sagen, so das eine Pendel von mentaler Gesundheit, aber ich fand auch super spannend, was du am Anfang gesagt hast zu diesem Flourishing, ne? Dieses, stehe ich in meiner Kraft, habe ich Energie, kann ich mich einbringen? Ja, weil ich sag mal, das sind ja so die Sachen, ja, die ich eigentlich als Führungskraft, als Unternehmerin haben will, ja. Ich will ja Leute, die mitdenken, Lust haben, was zu gestalten und voller Energie rangehen. Also ich fange mal jetzt vielleicht andersrum an mit meiner Frage. Du bist ja auch viel in Organisationen und Unternehmen unterwegs. Wann rufen dich denn eigentlich die Unternehmen, ne? Wenn sozusagen, ich nenne es mal, Problemfall da ist oder wenn sie sagen, hier geht noch was?
Also generell, und das ist, glaube ich, nicht nur die Organisationswelt, sondern Masse Mensch, sind wir ja eher reaktiv. Also wir merken, irgendwas geht den Bach runter und schnell müssen wir jetzt intervenieren. Und häufig ist es eben so, dass wir viel zu lange in so einem brennenden Raum sitzen und uns nicht dafür entscheiden, aufzustehen und zu gehen und was daran zu verändern, ne? Sondern einfach das als unser neues Normal, als unseren Alltag akzeptieren. Und so geht es Organisationen auch. Dass eben häufig der Warnschuss erst fällt, wenn die Krankheitstage extrem hochgegangen sind, wenn wir eine hohe Fluktuation haben, wenn wir Feedback-Survey-Umfragen haben, die sehr negativ gestaltet sind, wenn es mehr Konflikte im Team gibt, also auch dann haben wir eben häufig eher den Druck oder liebevoll das Feuer unterm Popo, etwas zu verändern. Und dann komme ich rein. Gleichzeitig merke ich schon auch, dass die Enttabuisierung Wirkungen hat und mehr Organisationen verstehen, okay, mentale Gesundheit ist eben nicht nur ein Zustand, den ich erreichen möchte, sondern es ist vor allem eine Kompetenz, die ich lernen muss. Und vor allen Dingen aus der Position Führung. Denn die meisten Führungskräfte sind selber sozialisiert mit einer Führung, die gebunden ist an Strategie, an Klarheit, an Durchsetzungsfähigkeit, an Charisma, an eine große Vision und eben nicht an Empathie, Verletzlichkeit, Gesundheit, transformationale Führung. All diese Begriffe sind relativ neu. Ne? Also nicht neu, aber neu, wenn es darum geht, sie umzusetzen im Führungsalltag. Und wir sind sehr gut darin, viel von Führungskräften zu fordern, aber noch nicht so richtig gut darin, die Kompetenz dementsprechend auch zu fördern, die sie brauchen, um das dann übersetzen zu können. Und so arbeite ich immer wieder mit Führungskräften, die sagen, mir sind meine Menschen total wichtig, aber ich weiß gar nicht, wie es geht. Und ich habe Angst, das Falsche zu sagen. Ich stehe selber in diesem Widerspruch von, naja, aber die Ziele sind halt so groß und daran werdet ihr bemessen, daran werde ich bemessen. Jetzt soll ich aber gleichzeitig für eure Gesundheit sorgen, das widerspricht sich, das geht einfach gar nicht. Ne? Ich brauche, dass ihr Arschbacken zusammen und durch, anders kriegen wir das nicht hin. Und da reinzugehen und erstmal aufzudröseln, was sind meine Erwartungen und sind die realistisch? Was ist mein Verhalten als Führungskraft und ist das gesund? Also ist das wirklich ein gutes Vorbild? Und dann aber auch zu verstehen, naja, in welchem Kontext bin ich denn unterwegs? Und welche Facetten der Organisationskultur machen es mir auch unglaublich schwer, so zu führen, wie ich vielleicht theoretisch gerne führen würde? Und da ist noch unglaublich viel Arbeit, die wir leisten müssen, aber die Anzahl der Organisationen, die proaktiv daran geht, ist immer noch relativ gering im Vergleich zum Potenzial, sage ich mal. Aber das ist typisch Mensch. Ihr kennt das aus dem Coaching auch. Menschen kommen, nachdem sie das vierte, fünfte Mal in die gleiche Wand gelaufen sind und sich wundern, dass es keinen Weg dadurch gibt. Auch das ist ein Stück weit die innere Hürde, die wir überwinden müssen.
Jetzt hast du ja auch ein schönes Buch dazu geschrieben, zum Mental Health.
Ja, ich muss mich noch dran gewöhnen zu sagen, ich bin auch Autorin.
Genau, also du bist jetzt auch Autorin. Und was würde es mir denn helfen, als Führungskraft dieses Buch zu lesen? Worin würde es mich vielleicht stärken oder was für neue Dinge würde ich da drin erkennen?
Also ich habe tatsächlich versucht, meine Arbeit der letzten 6 Jahre auf Papier zu bringen, und zwar anhand vieler echter Geschichten. Echte Geschichten von sehr erfolgreichen Menschen, die betroffen sind, wie sie sich daraus gehievt haben. Echte Geschichten von Organisationen, die das tagtäglich leben und auch strugglen, aber versuchen, ne, in diese Umsetzung zu kommen und das ernst zu nehmen. Und es gibt unglaublich viel Reflexion. Also Michael Binier hat das ganz schön gesagt, das ist so eine Reise, also so ein innerer Dialog, ne, in den ich eintrete mit mir selbst. Das ist eigentlich mein Bild von Leistung, von Gesundheit und wie kann ich auch die gesunde Kultur innerhalb meiner Organisation prägen. Und es geht ganz viel um die Zukunft, also warum ist das etwas, was wir nicht länger ignorieren können, auch wenn Mental Health so weich klingt und irgendwie gerade hip und ne, das geht eh wieder, ist ja häufig so die Annahme, zu sagen, nein, das bleibt. Es geht ganz viel ums Ich, also was ist mein Narrativ? Und dann eben ein großer Toolkoffer fürs Team, weil ich glaube, dass Teams auch ohne gute Führung schon relativ viel Gesundheit bauen können, wenn sie die Tools dafür haben. Und natürlich die Frage nach der Führung, weil sie eben in dieser Sandwich-Position sowohl das Team schützen, als auch selber Mitarbeitende sind, als auch die Organisation prägen. Und das ist natürlich eine goldene Rolle, die aber auch extrem überfordernd sein kann. Und da teile ich Geschichten, wie wir selbst gesund führen, aber auch wie wir wirklich ernsthaft das Team in den Fokus rücken. Und ich glaube, dafür ist es ein toller Rundumschlag zu verstehen, welche Handlungsräume wir tatsächlich haben, selbst wenn die Organisation noch nicht so ganz up-to-date ist bei dem Thema.
Danke dir.
Ja.
Ich würde den Gedanken gerne nochmal aufgreifen, ne? Weil das war tatsächlich ein Punkt, den ich in der Vorbereitung hatte, ne? Weil ich lese immer so in Social Media und dann kommt die Gallup-Studie oder dann heißt es immer, die überwiegende Mehrheit kündigt aufgrund ihrer Führungskraft. Ja, und die Führungskraft muss hier und die muss da. Und wenn ich in Workshops bin, dann schalten mir da auch oft entgegen, ja, dafür haben wir auch eine Führungskraft. Ne? Also die Führungskraft wird ja sehr überfrachtet. So, das sage ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt. Gleichzeitig, denke ich, sind wir alle erwachsene Menschen. Ne? Also mein Thema ist ja auch mal ein bisschen Eigenverantwortung. Und ich sehe da ja auch so eine latente Gefahr der Übergriffigkeit, weil ich ja durchaus als Mensch auch für mich selber achten muss. Ne? Und wenn ich in einem Umfeld bin, das aus unterschiedlichsten Gründen, Struktur, Ziele, Anreiz, was auch immer, nicht gesund für mich ist, habe ich es ja eigentlich auch ein Stück selber in der Hand, ob ich mich jetzt als Häschen da weiter auf die Schlange gucke oder ob ich es gestalten will. So, insofern würde mich dieser Teamaspekt, den du da gerade angesprochen hast, ne, also dieses, ne, also ich sag mal, jetzt ist das System so, wie es ist, meine Führungskraft steht unter Druck, wir haben halt vielleicht zu wenig Mitarbeitende im Team. Was kann ich denn auch als Team tun oder als Teammitglied, um zu sagen, so, ich warte jetzt nicht darauf, dass ihr mir Gutes tut?
Mhm. Also was ich mit Teams ganz häufig mache, und das ist auch ein Tool, was ich im Buch teile, sind die sogenannten Teamdimensionen. Also zu sagen, nehmen wir uns eigentlich Zeit, regelmäßig mal ganz kurz anzuhalten. Das muss kein Teambonding-Workshop von 3 Tagen sein, sondern nehmen wir uns 1 Stunde, um uns zu fragen, wie geht es uns eigentlich in den verschiedenen Aspekten? Also Feedback, Vertrauen, Zielsetzung, Support, emotionale Verletzlichkeit, beziehungsweise also so eine emotionale Kultur zu bauen und so weiter. Und das Team bewertet das und sucht sich eben ein Feld aus, in dem sie Verbesserungsbedarf sehen, weil es ihnen persönlich besser tun würde, dort näher beieinander zu sein oder die Prozesse neu zu denken, mutiger zu sein, kritisches Feedback zu äußern, wie auch immer. Und alleine dieses Assessment zu sagen, wo stehen wir und wo gibt es Spannungen im Team, die uns tagtäglich nerven, vielleicht ganz unbewusst Energie ziehen, uns langsamer machen, dazu führen, dass wir überloyal sind im Team und uns nicht trauen, uns krank zu melden, weil wir niemanden im Stich lassen wollen. Also was sind diese Glaubenssätze, die wir als Team haben, die uns vielleicht manchmal nicht unbedingt helfen, gesünder und effektiver zusammenzuarbeiten? Also da geht es ja nicht um reine mentale Gesundheit, da geht es wirklich um Teamgesundheit. Ne? Stehen wir als Team so da, dass wir die Hürden bewältigen und uns dabei nicht aus den Augen verlieren? Und darin investieren Teams unglaublich wenig, meines Erachtens nach. Also das als regelmäßigen Punkt, so wie in einer gesunden Ehe, ne, wo man sich eben manchmal streiten muss, damit man sich danach weiterhin lange liebt. Genauso müssen Teams sich auch liebevoll streiten. Ne? Und damit meine ich nicht gegeneinander zu gehen, aber hinzugucken, was uns vielleicht unbewusst Energie raubt. Denn für mich sind gesunde Teams, das ist wie so eine Internetverbindung. Ne? Das heißt, je mehr Vertrauen, Empathie, klarer Blick auf die Herausforderungen besteht, umso mehr Daten fließen, also umso mehr gute Ideen fließen, umso mehr Feedback, an dem wir wachsen können, fließt, umso mehr Vertrauen fließt. Aber wenn das eben abgehackt ist, dann wird die Verbindung schlechter und wir verpassen unglaublich wichtige Informationen, die uns weiterbringen. Und ich glaube, das zu verstehen, dass Teams eine eigene Gesundheit haben, also es reicht nicht nur, gesunde Individuen zu haben. Ihr kennt das auch, ne? Wir kommen dann, wir sind voller Motivation, wir lieben unseren Job, gehen in dieses Team und wir kommen nach 2 Jahren raus und denken uns, was zur Hölle ist eigentlich hier los? Das heißt, andere Menschen geben uns Energie und rauben uns Energie. Und die Frage ist, wie schaffen wir das als Team, das zu verändern? Und da geht's ganz viel um dieses selbstreflexive Momentum. Aber es geht auch einfach darum, nicht so aneinander vorbeizurauschen. Na, also, sondern so kleine Momente ernst zu nehmen. Also zum Beispiel, Claudia, du kommst aus dem Coaching und bist irgendwie nicht so ganz bei der Sache, ne? Fällst seufzend in deinen Stuhl, man hört irgendwie raus, dass du selbstkritisch bist, dann kann ich einfach weitermachen, weil ich habe auch viel zu tun und ich ignoriere das jetzt. Oder ich kann sagen, hey, wollen wir mal kurz drüber sprechen, hilft dir das, ne, den Fall mal kurz hin und her zu spiegeln? Oder brauchst du einen Kaffee? Oder. Das heißt, ich kann auf dich reagieren und mich hinwenden, so nennt man das, zu den sogenannten Bits for Connection. Also diese Momente, wo wir vielleicht was brauchen könnten von jemandem. Und die Person muss sich dann aber dafür entscheiden, sich die Zeit zu nehmen, darauf zu reagieren. Und ich glaube, da beginnt Beziehung und da beginnt das Vertrauen, diese kleinen Momente, dass wir dann brauchen, wenn es wirklich knallt oder wenn du wirklich krank bist, wenn du wirklich Support brauchst. Ne, wir müssen sozusagen dieses Vertrauen vorher bauen. Und daran appelliere ich sehr. Und auch, dass vieles davon gar nicht viel Zeit braucht. Denn das ist eines der größten Feedbacks, die ich bekomme, wenn es darum geht, warum machen wir das denn noch nicht? Dass die Leute sagen, wir haben keine Zeit. Und ich so denke, ja, theoretisch verstehe ich das, wenn ich mir euren Kalender angucke. Aber zu verstehen, dass Mitgefühl im Schnitt 38 Sekunden braucht, dass ein Ich sehe dich manchmal reicht, um zu wissen, ich bin hier nicht alleine, dass es da schon beginnt, das ist so ein bisschen der Appell, den ich mitgebe, weil wir in alles investieren, in Strategie, in Kompetenzentwicklung, in tolle Coaches und so weiter, aber ganz wenig in unsere Beziehungen als Team. Und da beginnt es.
Schönes Thema. Jetzt suche ich den Faden weiter. Und zwar genau, was du gerade gesagt hast, nämlich dieses, ich engagiere jemanden, der macht jetzt ein Webinar oder ein Seminar oder irgendwas und danach wird wieder alles gut. Es gab so ein überspitzten Video, was auf Social Media irgendwie extrem viral gegangen ist. Und zwar, das war von so einem Engländer, der das sehr witzig in so verschiedenen Rollen machte. Also er spielte alle, aber immer so im Wechsel. Und da kommt dann die Personalleitung und sagt, ja, wir haben alles gehört, wir haben gemerkt, ihr seid ja alle so völlig gestresst und überarbeitet und ja, wir haben zu wenig Leute gerade und so weiter. Und jetzt haben wir uns was ausgedacht. Und dann gibt es irgendwie der Erste so, oh, gibst du mehr Urlaub? Nein. Und dann wieder der Nächste, können wir jetzt früher Feierabend machen? Nein. Und dann so ganz viele Ideen von den Mitarbeitern gesagt. Also, Wir haben uns überlegt, wir machen jetzt ein einstündiges Webinar. Und ich bin ein Fan, also versteht mich nicht falsch, es ist ja mein Beruf, diese Webinare zu machen und Seminare. Ich bin ja ein Fan davon, aber genau darauf spielt es eigentlich auch an. Ne? Die Frage ist quasi, wie schaffe ich es denn, dran zu bleiben? Also ich finde es ja immer schön, wenn wir auch lösungsorientiert an Sachen drangehen, dass es manchmal noch nicht so gut klappt in der Führung und wir alle wenig Zeit haben, ja. Aber was würdest du denn sagen, was sind so die kleinsten Hürden, die vielleicht so Führungskräfte in ihrem Alltag so ein bisschen einbauen können, damit sie auch nicht völlig lost sind und verloren sind und nicht mehr wissen, wie sie das mal handeln sollen?
Also ich glaube, ein guter Einstieg ist sowas wie die Kapazität aller Teammitglieder gut im Blick zu behalten. Ne? Also ich mache da gerne den Kapazitätscheck. Also einmal in der Woche gucken wir halt, ne, auf unsere Ampel, grün, gelb, rot. Rot heißt, ich bin überlastet, ich brauche unbedingt Hilfe. Gelb heißt, ja, ist gerade so am Rand, ich krieg's hin, aber mehr geht nicht. Und grün heißt, hey, ich habe Kappa. Und das heißt nicht, dass ich wenig arbeite, das heißt einfach, aber ich kann unterstützen, ich kann mal ein Sparring sein, ich kann eine Aufgabe abnehmen. Und sich sozusagen als Team auch als Gesamtteam zu verstehen. Ne? Und da hängen aber dann auch so Dinge dran, wie zum Beispiel klare Vertretungsregeln zu haben. Also wie oft ich in Teams laufe, wo jemand ausfällt, entweder aufgrund spontanem Urlaub oder aufgrund von Langzeiterkrankung. Und das ganze Team landet in so einem Dominoeffekt. Ne? Weil wir sind eh überlastet. Einer geht aufgrund der maximalen Überlastung. Und was passiert dann? Und sowas kann man vorbereiten. Das muss nicht erst passieren, wenn es passiert, ne? Sondern wir können auch vorher schon Regeln initiieren und sagen, okay, du bist da sozusagen der Co-Verantwortliche, so ein bisschen wie der zweite Torwart, der dann eingesetzt wird. Ne? Also es gibt sozusagen eine Backup-Rolle, eine Art Sicherheitsnetz und klare Strukturen, was passiert, wenn die Krise kommt, wenn irgendwas zerbricht. Und das tun wir eben selten. Also ich glaube, schon alleine bei sowas anzufangen, wie sieht die Arbeitslast aus, wie ist vielleicht auch die emotionale Last, je nach Job. Ne? In unserem Job weiß man selbst, ne? Wenn du sitzt vor einem Coachee und könntest den ganzen Tag einfach direkt Laptop zu und schlafen, weil das sehr energieaufwendig war. Also es gibt auch mehr als nur die reinen To-Dos, die auf der Liste stehen. Aber darüber zu sprechen, und zwar regelmäßig zu sprechen und nah beieinander zu bleiben. Das Gleiche, ne, wie so kleine emotionale Check-ins, kennt ihr auch, ne? Also auf einer Skala von 1 bis 10, wo steht ihr gerade? Was bewegt euch? Wie seid ihr heute hier? Und sich immer zu fragen, gerade als Führungskraft, wenn ich Leistung bewerte, sei es, du schreibst mir eine E-Mail, da sind unglaublich viele Rechtschreibfehler drin, das ist peinlich, weil das ging an den Kunden, das finde ich jetzt irgendwie blöd und kann sagen, naja, aber Sanders ist halt nicht verlässlich, ne? Die ist nicht genau in dem, was sie tut, kann ich so agieren oder ich kann mich fragen, hey, was war vielleicht los, dass Sanders diese Fehler gemacht hat? Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also vielleicht hatte sie keine Zeit, war überlastet, vielleicht war sie mit dem Kopf ganz woanders und plötzlich bekommt dieser Fehler einen Kontext, der mir vielleicht hilft, die Leistung anders einzusortieren und zu sagen, was sind die Lösungsräume? Wisst ihr, statt nur zu sagen, ja, auf dich ist kein Verlass, sondern zu fragen, was ist los, dass du nicht in der Lage warst, da detailgenauer zu arbeiten. Und ich glaube, das ist was, diese Neugierde aneinander, wo unglaublich viel Lösungen drin liegen, die wir aber normalerweise verpassen, weil wir eben diese Brille der Bewertung aufhaben und genervt sind davon, statt uns zu fragen, was ist der Beweggrund dahinter? Eins von vielen Beispielen, aber ja.
Also ich finde den Ansatz, auch tatsächlich regelmäßig einen Kapazitätscheck zu machen, finde ich ja schon mal super, ne? Weil ich habe mich schon auch gefragt, woran merke ich das eigentlich als Führungskraft, dass in meinem Team vielleicht auch ein paar Sachen nicht in Ordnung sind. Und also ich habe halt oft erlebt, dass die Führungskräfte es gerne dann merken, wenn es zu spät ist, so. Jetzt ist aber so der nächste Punkt, nachdem du es jetzt gerade gesagt hast, ne, Kapazitätscheck machen, verständnisvoll auf, oder ich sag mal, forschend auf Fehler zu reagieren vielleicht eher und dann auch gleichzeitig alle Antennen aufhaben und emotionalen Check machen. Das bringt mich dann doch relativ schnell wieder dazu, dass das auch ganz schön viel ist, ne? Also mir vorstelle, ich habe jetzt ein Team von 10 Mitarbeitenden meinetwegen. Und soll dann bei jedem nachgucken und nachfragen. Also ich erinnere mich, ich hatte mal einen Kunden, der auch zu mir gesagt hat, Claudia, ich kann nicht jedes Problem von meinen Mitarbeitenden wissen. Ja, ich bin kein, anders als du, kein Therapeut. Ja, ja. Das überfordert mich. Ne? Und da ist ja auch, ehrlicherweise finde ich, eine Berechtigung hinter. Ne? Also ich sage mal, das eine ist ein ehrliches Interesse, aber diese Grenze verschwimmt Und die Gefahr, die ich sehe, ist, am Ende habe ich dann immer aus dieser Fürsorgepflicht, bin ich dann als Führungskraft natürlich genau in diesem Modus drin, dass ich dann immer einspringe. Ne? Und dieses, ich mache schon, ich entlaste euch, ich will ja auch, dass ihr es gut habt. Und dann kommt natürlich meine mentale Gesundheit unter Druck. Mhm. Ne? Mhm. Also was hast du da für einen Tipp auch an Führungskräfte, vielleicht auch eine gute Balance zu finden? Manchmal ist das System ja auch so, ich weiß, dass meine Mitarbeiter alle überlastet sind. Ja? Mhm. Aber ich kann es nicht ändern, das ist ja manchmal auch so. Ne?
Ja, ja. Also wenn das so ist, vollkommen legitim. Also erstmal ganz wichtig, der Kapazitätscheck ist nicht 1:1, sondern das ist wirklich ein Gruppenformat. Ne? Und ich reagiere nur auf die in der Überlastung sind oder so an der Grenze. Ne? So der Rest kann laufen und sich dann gegenseitig unterstützen. Aber der Anspruch, dass wir alle, wie es mir wünschen würde natürlich, dass wir alle 11 Tage spätestens, wie es die Forschung verlangt, ein 1:1 machen mit jedem unserer Teammitglieder, das wäre eine Wunschvorstellung. Tatsächlich ist die durchschnittliche Teamgröße, ich glaube, ungefähr bei 26 Personen. Also das wäre schon eine volle Arbeitswoche, wenn ich nur die kurzen One-on-Ones machen würde, da habe ich noch nichts anderes geschafft, geschweige denn auf deren Herausforderungen reagieren können. Das heißt, das ist unrealistisch und das finde ich auch erstmal wichtig zu sagen. Gleichzeitig kann ich überlegen, gibt es Gruppenformate, die schneller gehen oder eine klare Absprache, weil wir das Vertrauen haben zu sagen, hey, wenn bei dir was krachen geht, melde dich und ich meine das ernst, ne? Und ich check dann ein und guck, dass wir da eine Lösung finden. Also auch das kann man ja ans Team appellieren, ne, und sagen, ich bin da, aber ihr müsst mir sagen, dass ihr mich braucht, weil ich das nicht immer aufgrund meiner eigenen Arbeitslast managen kann. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Und auch zu sagen, ich finde es alleine anerkennend, dem Team zu sagen, ich sehe, dass ihr alle überladen seid und ich verspreche euch, dass ich dran bin, Lösungen zu finden, aber ich kann es euch nicht versprechen, weil es außerhalb meiner Kontrolle liegt. Also auch das alleine ist validierend zu sagen, so eine Scheiße. Ne? Also es ist einfach scheiße, dass das so ist und es tut mir leid und ich habe nicht das Budget, jetzt 2 neue Leute einzustellen, auch wenn uns das allen das Leben deutlich leichter machen würde. Aber ich höre euch, ich sehe euch, ich klopfe immer wieder oben an und sage, Leute, wir brauchen andere Lösungen. Ich bin dran, aber mehr kann ich gerade nicht tun. Also das ist authentischer, ehrlicher und gesünder in Häkchen als so zu tun, als wäre alles gut oder zu sagen, ja, das ist ja bald vorbei, wenn es nicht bald vorbei ist. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also so leere Versprechungen sind überhaupt nicht hilfreich. Und sich dann aber auch zu fragen, also die Idee von der Führung ist ja nicht, dann immer alles aufzuräumen und selbst dann in die Überlastung zu gehen, sondern dann vielleicht auch wirklich hardcore, sofern wir können, zu priorisieren und zu sagen, unser Team schafft gerade Projekt A, B und C, alles darüber hinaus müssen wir entweder outsourcen, delegieren, canceln, pausieren. Und das spiele ich mit oben und sage, anders geht's nicht, sonst verlieren wir die besten Menschen. Auch das ist Aufgabe von Führung. Aber auch das ist nicht immer einfach. Ne? Wenn oben sagt, ja, aber alles ist wichtig, dann denkt man sich, ja toll, jetzt stehe ich hier. Aber ich glaube, auch diese Widersprüche manchmal mit dem Team zu teilen, ohne unloyal der Organisation gegenüber zu werden, ne? Aber zu sagen, das ist eben die Herausforderung, in der wir gerade sind, ist total wichtig. Und zu verstehen, Führungskräfte dürfen Grenzen haben und müssen Grenzen haben. Wenn ich emotional überfordert bin mit dem, was da an mich rangetragen wird, ne? Sagen wir, jemand teilt eine traumatische persönliche Geschichte und ich merke so, wow, ich weiß gerade gar nicht, was ich damit machen soll, das dann auch zu sagen und zu sagen, ich merke gerade, ne, dass ich damit überfordert bin, gar nicht so richtig weiß, was ich sagen soll. Es ist total wichtig, dass du Support bekommst, aber ich glaube, ich bin nicht die richtige Person. Ich helfe dir aber gerne, die richtige Person zu finden. Wisst ihr, was ich meine? Also zu sagen, hier fange ich an und hier höre ich auf als Führungskraft. Und mentale Gesundheit ist auch ein Staffelstab. Also ich laufe halt, soweit ich kann. Aber wenn ich an meine Grenzen komme, muss ich den Staffelstab an die nächste Person abgeben. Und das ist entweder zurück ins Team, in die Eigenverantwortung oder zum Beispiel an die Führungskraft darüber, HR oder professionelle Hilfe. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also deswegen ist es mir so wichtig, dass Organisationen auch externe Ressourcen anbieten, an denen Führungskräfte dann diesen Staffelstab übergeben können. Weil ich arbeite auch immer wieder mit Organisationen, da kommt dann nichts mehr. Wisst ihr? Also so, der fällt dann ins Leere. Und dass Führungskräfte, die in ihren Menschen wirklich wichtig sind, dann anfangen, alles selber zu klären, das ist natürlich die Konsequenz. Wisst ihr? Also, und das ist eben diese Frage auch im Buch. Also wie bauen wir das System, dass jeder ein Stück der Verantwortung übernimmt? Ohne zu sagen, ja, aber du musst, nein, aber du musst, nein, aber du musst. Das hilft natürlich nicht. Ne, sondern immer wieder zu gucken, was können wir verändern? Wie können wir Projekte anders aufsetzen? Wo können wir uns supporten? Wo brauchen wir das Netzwerk, was uns unterstützt? Und, und. Wo können wir den, den Arbeitsstil anpassen und Flexibilität gestalten. All das sind Dinge, die wir häufig deutlich mehr in der Hand haben, als es sich anfühlt.
Dazu habe ich irgendwie noch eine andere Frage, die sich ganz gut an diesem Staffellauf eigentlich auch anpasst. Ich finde die Idee gerade sehr schön, weil jetzt müssen nicht alle den gesamten Kreislauf laufen, sondern alle paar hundert Meter kann man eben weitergeben und sagen, okay, bis hierhin und jetzt nicht weiter. Jetzt stelle ich mir aber auch ganz viel vor, oder ich sehe es auch, ich weiß, psychologische Sicherheit und Vertrauen und so weiter in Teams, das sorgt dafür, dass Menschen auch zu dir kommen und das besprechen können. Dennoch haben wir ja, obwohl das Thema ja Gott sei Dank immer mehr enttabuisiert wird, mentale Gesundheit, doch noch sehr viele Schwellen, insbesondere bei Männern beobachte ich das noch ein bisschen mehr, hätte ich gesagt, in meinen Coachings als bei Frauen. Und was empfiehlst du denn da für die Betroffenen, dass sie diese, ich weiß, man kann jetzt nicht, mach das und dann funktioniert das, aber dass dieser Charme zumindest nicht einen so überkommt, dass man sagt, so, boah, eigentlich bin ich irgendwie schon total überlastet, ich kann nicht mehr, aber ich kann eigentlich auch nicht zusagen und je nachdem, in welcher Organisation ich bin auch häufiger bei Startups in der Growth Phase, wo die schon ein bisschen größer sind und wenn da so eine Hustle Culture herrscht, dann wird es ja noch schwieriger, so, wie gebe ich es jetzt eigentlich zu, dass ich das gerade nicht mehr leisten kann, ne, und dass ich schon längst über diesen Limit hinaus bin. Was empfiehlst du denn da immer?
Oh, da gibt es ganz viele verschiedene Ebenen. Also ich glaube, wenn es erstmal um sich selbst geht, dann finde ich es wichtig zu verstehen, was sind denn diese Glaubenssätze, die mich davon abhalten, um Hilfe zu fragen. Also zum Beispiel nehme ich es selber als schwach wahr, ne, dass ich das gerade nicht leisten kann. Nehme ich selber als peinlich war, dass ich Unterstützung brauche. Also was ist meine eigene Assoziation? Denn tatsächlich zeigt sich, dass die Selbststigmatisierung eines der größten Hürden ist, warum wir uns nicht melden. Weil wir denken, ja, aber so schlimm ist es ja nicht, anderen geht es schlechter oder, ne, also dass wir selber in dieser Scham hängen und Menschen häufig sehr positiv überrascht sind, wie andere dann doch reagieren, wenn wir das von uns teilen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und aber auch zu verstehen, natürlich kann es sein, dass ich in einer Kultur arbeite, wo das ein No-Go ist. Vielleicht gibt es dafür auch richtig gute Hinweise, ne? Also Beispiele, Führungskommentare und so weiter. Und da muss man sich das wirklich gut überlegen, sollte ich das teilen oder nicht? Oder ist die Chance für Diskriminierung, für Entwertung, für Karrierehürden auf einmal da? Denn die Zahlen schwanken. Die Zahlen schwanken, aber 1 von 10 erfährt Diskriminierung, wenn sie ihre Diagnose teilen. Zum Beispiel, dass sie keine großen Projekte mehr bekommen, die nächste Führungsstufe nicht erreichen, bis hin zur Kündigung. Und das heißt, es ist ein reales Risiko, weil wir gesellschaftlich noch nicht so weit sind, wie wir gerne wären. Und da gibt es eine ganz tolle Webseite, die heißt sagichs.de. Da kann man wirklich in einem sehr detaillierten Fragebogen durchklicken, was macht Sinn, mit wem teile ich was und wie viel, also zu welcher Detailtiefe, denn ich kann ja auch einfach sagen, bei mir ist gerade viel los, ich werde in den nächsten 2 Wochen vielleicht ab und zu nachmittags nicht arbeiten können, ist das eine, oder ich lade jemanden ein, was gerade bei mir zu Hause los ist. Also da erstmal diesen Filter anzusetzen, ne? Was ist sicher genug, sodass ich vielleicht Zugang zu Hilfe habe, aber ohne so privat zu werden, dass es gegen mich verwendet wird. Und das ist manchmal schwer festzustellen, weil Kulturen sehr unterschiedlich sind, Teams sehr unterschiedlich sind. Also das für sich zu überlegen. Und mein Tipp ist immer, 15% mehr zu teilen, als man impulsiv, intuitiv tun würde, weil dieser Grad an Verletzlichkeit häufig in eine positive Resonanz fällt und nicht sofort so ein emotionaler Striptease ist, ne? Also das ist, glaube ich, wichtig fürs Ich. Im Team kann man das tatsächlich super schön in einem Workshop erarbeiten. Also wo ist denn unser Grad an selektiver Verletzlichkeit? Also wie offen wollen wir werden? Weil ihr kennt das alles, es gibt immer so Leute im Team, die sind eher so Oversharer, ne? Die teilen so alles. Man denkt sich so, will ich jetzt auch nicht wissen. Das Sexleben von deinem Partner ist mir egal. Aber und dann gibt es eben die Undersharer. Das heißt, das sind so die faktenanalytischen Denker, die vielleicht gar nichts mit diesem ganzen Emotionskram zu tun haben wollen. Und alle haben ja erstmal ihre Berechtigung oder ihre Bedürfnisse darunter. Aber was ist denn für uns als Team so das gute Maß, wo wir sagen, wir brauchen ein Stück weit Persönliches, ohne privat zu werden, aber es muss persönlicher sein, als professionell zu sein, weil wir, ne, diesen Space irgendwie aufmachen wollen. Und das kann man total schön erarbeiten, auch in interkulturellen Teams total wichtig, weil manche Kulturen sind ganz woanders, wenn es um Enttabuisierung geht, als wir. Und das ist auch unsere Aufgabe, ne, die mitzudenken und nicht zu sagen, ja, ihr müsst jetzt aber auch alle über mentale Gesundheit sprechen, wenn das sehr kulturell sehr, sehr fern ist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig. Und jeder von uns, wenn wir so eine Kultur mitprägen wollen, es ist, glaube ich, einfach so, das muss man gar nicht laut sagen, sondern ganz leise anfangen, ein bisschen mehr von sich zu teilen. Denn es gibt ganz häufig Menschen, die das beobachten, über lange Zeit beobachten. Na, guck mal, ne, die sind ein bisschen offener im emotionalen Check-in. Oder guck mal, die hat erzählt, wie das Wochenende war und was gerade passiert. Und über die Zeit bauen sie das Vertrauen, dass das scheinbar okay ist, weil mir ja nichts Schlimmes passiert, wenn ich das teile. Ne, und dann ist das manchmal so ein langsamer Domino-Effekt im Positiven, dass sie anfangen, ein bisschen mehr von sich zu zeigen, ohne dass das erzwungen ist. Genau, also ich glaube, das sind so Dinge, die wir uns auf jeden Fall angucken müssen und als Team bestimmen, warum ist es uns denn wichtig und warum ist das hilfreich? Oder ist das für uns nicht hilfreich? Dann können wir uns auch bewusst dagegen entscheiden. Aber ich wünsche mir halt, dass Teams das bewusst entscheiden, statt einfach nur so mit der Scham zu gehen und es nicht zu hinterfragen.
Ich habe da gerade einen schönen Gedanken zu gehabt. Das war, glaube ich, so eine der schönsten Erfahrungen, die ich als Führungskraft hatte, ist es, ja, mit einer Mitarbeiterin gesprochen habe und die dann eben so meinte, dass sie halt bei mir nie Angst hat, Fehler zu machen, weil ich selber auch oft in Meetings sage, sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber gesagt habe, ja, oh, habe ich vergessen oder ja, stimmt, habe ich müssen wir anders machen oder muss ich korrigieren. Und es hat mich damals halt echt so ein bisschen überrumpelt, weil ich so gedacht habe, so ist doch das Normalste von der Welt, dass wenn ich jetzt was vergessen habe oder Murks gemacht habe, dass ich das anspreche. Und das war aber scheinbar nicht so. Ne? Mhm. Naja, Nora, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, weil du hast gleich auch noch einen Anschlusstermin. Und wir sind hier irgendwie also im Sprint durch alle möglichen Themen gegangen. Also das Buch, ne, wir zwar bei dem Podcast haben, ist das Buch noch nicht erschienen. Deswegen, sobald es da ist, kommt es auf jeden Fall auf meine Einkaufsliste und auch direkt auf den Nachschiff zum Lesen. Aber jetzt, wir haben immer noch zwei Abschlussfragen und das ist jetzt vielleicht sogar auch nochmal so ganz gut, ne? Weil du hast ja gesagt, du bist Autorin, du bist Psychotherapeutin, wir haben auch darüber gesprochen, dass du mit Unternehmen zusammenarbeitest, aber vielleicht nochmal so ganz konkret, wann sollte ich denn als Unternehmen dich kontaktieren, um mit dir zusammenzuarbeiten und vielleicht auch, was passiert denn dann da?
Also ich glaube, wenn irgendwas aus unserem Gespräch resoniert hat und man sich denkt, da haben wir eine Baustelle, dann könnt ihr euch gerne melden bei Between People. Also auch das ist ja, ne, dieser zwischenmenschliche Raum ist eben der Bereich, wo wir dann gerne kommen und helfen. Und vor allen Dingen natürlich, wenn es um Führungskompetenz geht. Also das ist tatsächlich eins meiner Kernthemen, die ich tagtäglich mache, ist Führungskräfte trainieren, um genau diesen Kompetenzkoffer zu füllen und auch ein Gefühl von, also nicht nur die Skills zu haben, sondern auch das Selbstbewusstsein, dass ich das anwenden kann für mich und andere. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Gleichzeitig, was ich auch mache, strategisch zu beraten, also Organisationen, die sagen, Gesundheit ein bisschen holistischer zu denken und eben nicht nur extern einzukaufen, sondern hoffentlich intern zu integrieren, dass das was ist, was manchmal Unterstützung braucht, weil das ein neues Modell ist. Das ist auf jeden Fall auch total hilfreich. Oder wenn ihr ein bisschen Inspirationskonzept gebraucht. In Form von Kinos, dann komme ich natürlich auch gerne. Aber ich glaube, dass, wenn ihr merkt, das Thema ist relevant und das Thema bewegt uns und kostet uns unterschwellig ganz, ganz viel, dann ist es auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, sich Unterstützung zu suchen. Von mir oder auch anderen tollen Menschen, aber ganz wichtig.
Dann schließe ich jetzt gleich die Runde mit der letzten Frage. Und zwar, welchen Fehler würdest du sagen, so rückblickend auf dein Karriereleben, aber vielleicht auch allgemein, wo du sagen würdest, das war zwar ein richtig großer Misserfolg, aber ich habe daraus wahnsinnig viel gelernt. Und wenn andere darüber hören, die können nochmal sich was daraus nehmen und nochmal quasi das für sich integrieren als etwas, was sie auch lernen können.
Ich glaube, es ist kein klassischer Misserfolg. Im Sinne von, da ist irgendwas total gegen die Wand gefahren. Ich glaube, es war eher ein Versprechen, was ich mir selbst gegenüber nicht gehalten habe. Also weil ich zum Beispiel, als ich Mutter geworden bin, Oktober 22, ging meine Karriere so richtig los in dem Jahr. Also das war total blöd. Das hat sich zeitlich irgendwie total blöd überschnitten, dass so das Thema relevant wurde, meine Stimme lauter wurde und ich eben Mama geworden bin und gemerkt habe, dass ich gerade in den ersten Monaten oder im ersten Jahr extrem angstbasiert gearbeitet habe. Also immer aus der Angst, das ist nicht mehr da, wenn ich wiederkomme, wenn ich jetzt eine Pause mache, dann muss ich von vorne anfangen und angefangen habe, deutlich mehr zu arbeiten, als ich es jetzt rückblickend mir selbst gewünscht hätte. Und darüber schreibe ich im Buch auch ganz viel, also über diese zwei Flammen, die man so hat. Das eine ist die Angst, nicht genug zu sein, die Angst, ne, irgendwie vielleicht auch an Relevanz zu verlieren, an Freunden zu verlieren, was auch immer die Angst ist, aber dass wir dadurch häufig getrieben sind und das, die lässt uns sehr schnell laufen. Aber es ist eben ein sehr erschöpfendes Laufen. Und dass die zweite Flamme, nämlich Leidenschaft, auch sehr laut ist bei mir für mentale Gesundheit, aber ich mir in dem Moment gewünscht hätte, diese Angst ein bisschen runterfahren zu können. Wisst ihr, so ein bisschen mehr in dem Moment zu sein, in dieser besonderen Phase, dieser besonderen neuen Identität des Mama-Seins. Und da gucke ich manchmal heute so ein bisschen wehmütig zurück, weil ich so denke, ja, das war ein Moment, wo das Leistungsnarrativ, das ich dachte, hätte ich schon längst bearbeitet, weiß ich ja alles, wieder total laut geworden ist. Und ich glaube, sich das manchmal zu fragen, was ist wirklich erinnerungswürdig in meinem Leben, was ist so der Antrieb, mit dem ich die Dinge tun möchte, die ich tue, das war tatsächlich was, was extrem laut Klick gemacht hat in meinem Kopf. Und das versuche ich tagtäglich zu integrieren. Also Misserfolg sozusagen diesem eigenen Versprechen gegenüber mehr zu sein als Arbeit.
Oh, vielen Dank. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum ich dir gerne folge, ist deine Authentizität, dass du quasi, wir alle sind nicht perfekt. Ja, wir alle haben unsere Baustellen, jeder an einer anderen Stelle. Und das finde ich aber schön, wenn wir Dinge so miteinander teilen und der ein oder andere Zuhörer sagt, oh ja, Mensch, stimmt, das passiert mir manchmal auch oder habe ich auch schon mal erlebt oder ja, als Führungskraft ist mir das auch schon mal passiert. Dass man da eben diese Scheu verliert und sagt, hey, ja, wenn die schon vom Fach sind und es auch nicht alles so perfekt hinkriegen, dann ist es okay, wenn wir auch nicht alles immer so perfekt hinkriegen. Also vielen lieben Dank, liebe Nora, dass du da warst. Es war eine Freude. Ich freue mich auf jeden Fall, das Buch unbedingt zu lesen, auch wenn ich dir sonst ganz viel folge und deine Texte auch schon so immer sehr genieße. Und danke, dass du da warst. Es war sehr kurzweilig und sehr angenehm.
Danke euch. Ja, das fand ich auch. Danke euch. Und ja, eine gute Reise Richtung mental gesund sein. Ne?
Die treten wir jetzt alle an. Vielen Dank.
Ja, mach's gut. Tschüss.
Danke euch. Mach's gut.
Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende bei uns geblieben seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, schaut gerne mal auf unseren Webseiten oder auf LinkedIn vorbei. Sanas findet ihr unter vonelsner-coaching.de und mich findet ihr unter führungssache.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.